Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, könnt ihr. Wunderbar. Ja, vielen Dank für eure Flexibilität. Das Problem ist, dass man Flüge ganz früh buchen muss, wenn man günstig an Preise kommen will. Und da ich am Montagmorgen wieder bei Heukelbach, beim Missionswerk Heukelbach arbeite, muss ich also heute Abend irgendwann um 19 Uhr den Flieger bekommen. Und das geht nur, wenn ich hier nicht allzu lange, also nicht bis 6:30 bleibe. Ja, wir hatten gedacht, dass es vielleicht gut sei, die Bibelwoche, die wir hatten, das Wochenende, wo wir die Evangelien betrachtet haben, abzuschließen mit dem letzten, mit dem vierten Evangelium. Dazu bin ich nämlich nicht gekommen bei den am Freitag und am Samstag. Und so möchte ich euch heute die Botschaft des Johannesevangeliums ein bisschen vorstellen. Ich setze darauf, dass ihr das schon auch häufiger mal gelesen habt, das ein oder andere natürlich gut kennt. Aber ich möchte euch gerne eben alles im Gesamten mal zeigen, damit wir im Gesamten sehen, wie ja wunderbar auch dieses Evangelium ist. Ja, und wer am Freitag oder Samstag schon da war, der weiß, dass ich immer gerne so vorgehe, dass ich als erstes einmal frage, wer hat denn eigentlich diesen Text dort geschrieben, den wir vor Augen haben? Also wer schrieb eigentlich das Johannesevangelium? Und auch wenn er seinen Namen gar nicht nennt, da kommen wir noch zu, so sagt er doch eines, nämlich, ich zitiere jetzt aus Johannes 19, Vers 35, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Also hier redet jemand zu uns, der uns nicht etwas vorlügen will, sondern der Augenzeuge von dem Ganzen war, der weiß, dass es wahr. Ich habe sozusagen das Blut und das Wasser aus der Seite Jesu selber herausfließen sehen. Er hat am Kreuz gestanden und berichtet uns davon. Und am Ende des Johannesevangeliums gibt es noch eine Bemerkung, die vielleicht gar nicht der Autor selber geschrieben hat, sondern die vielleicht, als er fertig geschrieben hatte, ein anderer oder andere darunter geschrieben haben, nämlich sozusagen ein Nachwort. Und da steht, dieser, also der gerade geschrieben hat, ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir, heißt es dann, wir, also andere, die unterschreiben sozusagen, wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also damit wir ganz klar sehen, hier hat ein Augenzeuge geschrieben und andere bezeugen das, dieser Augenzeuge redet die Wahrheit. Nun, wer ist denn dieser Autor des Johannesevangeliums? Doch wohl hoffentlich Johannes. Natürlich, das sagt die Kirchengeschichte, aber was sagt er selber von sich? Er stellt sich vor, an mehreren Stellen im Johannesevangelium, vier genau gesagt, ich habe sie euch da aufgeschrieben, auch diese PowerPoint, wenn ihr interessiert seid, könnt ihr haben, habe ich dem Nano gegeben, genau, ist auf eurem Gemeindesticks. Also von daher müsst ihr nicht unbedingt mitschreiben. Er stellt sich vor als der Jünger, den Jesus liebte. Und ich habe das schon am Freitagabend gefragt. Für wen von euch gilt das nicht? Ich hoffe, dass ihr alle sagt, doch, ich bin auch einer, ein Jünger oder eine Jüngerin, die Jesus, den Jesus lieb hat. Das ist doch toll, oder? Wenn jemand seinen Namen sozusagen vergisst zu schreiben, nicht zu sagen, wer ich denn eigentlich bin, sondern einfach sagt, ach, ich bin einer, den Jesus liebt. Und das werden wir sehen, das ist mehr als eine Eigenart von ihm, eine Vergesslichkeit oder so, sondern das kennzeichnet diesen Johannes. Er weiß sich von Jesus geliebt. Übrigens nicht besonders geliebt. Er sagt nicht, mich hat Jesus mehr liebt als alle anderen. Das geht gar nicht, weil Jesus Liebe kann nicht aufgeteilt werden, nicht 60% da, 40% da oder so. Er liebt immer 100%. Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, er hat sein Leben für mich hingegeben. Ja, Paulus, stimmt doch gar nicht, doch nicht nur für dich alleine. Jetzt sei doch mal nicht so eingebildet. Doch, jeder von uns kann das sagen. Er ist für mich gestorben, er hat mich lieb. Nicht wahr? Für jeden gilt das gleich. Ja, wer war dieser Johannes? Schauen wir uns ihn ein bisschen an, dann sehen wir in der Bibel, dass er der Sohn von Zebedäus und Salome war. Das erfahren wir, wenn wir die Kreuzesgeschichten miteinander vergleichen, dass da eine Schwester Marias steht und dass sie gleichzeitig Salome heißt. Sein Bruder war Jakobus, sein Bruder ist früh gestorben in der Apostelgeschichte, ist als Märtyrer gestorben. Und die beiden und auch sein Vater, die waren Fischer. Und wir lesen von seiner Berufung, dass er am Hafen sozusagen, beim Ausbessern der Fischernetze von dem Herrn, von Jesus, berufen wurde. Und bei der Berufung in Matthäus 4, Vers 19 heißt es, ich will euch Fischer zu Menschenfischern machen. Und dieser ehemalige Fischer, jetzt Menschenfischer, schreibt uns ein Evangelium. Aber was schreibt er? Erst einmal interessiert mich die Frage, wie wird man eigentlich vom Fischer zum Menschenfischer? Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Schon auch Fische zu fischen scheint nicht so einfach zu sein. Ich habe da keine Ahnung, aber... Und ich weiß das aber, weil das in den Evangelien steht. In Lukas 5 haben wir die Geschichte von Petrus, der die ganze Nacht gefangen hat, nicht wahr? Seine erste Begegnung vielleicht oder eine seiner ersten Begegnungen mit dem Herrn. Und der Herr sagt, werft nochmal die Fische aus. Er hat gepredigt vom Boot des Petrus aus und dann sagt er, werft nochmal die Fische aus. Und der Petrus sagt, also wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Also. Aber dann sagt er, besinnt er sich und sagt, auf dein Wort hin. Und er merkt, da hat einer mehr Ahnung vom Fischefang als er, als langjähriger Fischer. Und die Geschichte wiederholt sich. Johannes Evangelium hört so auf, dass sie in Galiläa waren, am See Genezareth, und die ganze Nacht gefischt haben. Und dann kommen sie morgens nach Hause und haben wie viele Fische? Ah, da ist einer am Ufer, der fragt, habt ihr vielleicht einen Fisch? Ich habe schon Feuer fertig. Und sie müssen sagen, wir haben keinen einzigen. Wir haben nichts gefangen. Und seht ihr, das ist die Ausgangssituation. Wenn die schon keine Fische fischen können, dann können die auch keine Menschen fischen. Das will uns dieses Evangelium sagen, oder? Du und ich, wir können nichts fischen. Wir haben nicht die richtigen Köder. Doch, vielleicht. Aber wir haben nicht die richtige Einstellung. Wie nennt der Herr Jesus den Johannes und den Jakobus? Er nennt sie die beiden Donnersöhne in Matthäus. Das ist nicht gerade ein Kompliment. Donnersöhne, das spricht für einen, der mal so richtig aushält und auf den Tisch haut. Einer, der hitzig ist. Einer, der ehrgeizig ist. Und man muss es auch sagen, der egoistisch ist. In Lukas 9 wird uns das geschildert. Da ist eine peinliche Situation für die Jünger. Da ist ein dämonenbelasteter Junge. Und sie können ihn nicht heilen. Aber dann heißt es, dass da in dem Zusammenhang ein anderer heilt. Und dann ist Johannes, der sagt, oh, das darf der nicht, der gehört nicht zu uns. Also der eifert für seinen eigenen Namen, nicht wahr? In Markus will er sehr gerne ganz oben, da fragt der Herr, gibst du mir, was ich dich bitte? Ganz raffiniert. Und dann kommt die Bitte, darf ich den Vizeposten haben, ja, oder den Vize-Vizeposten haben mit meinem Bruder zusammen? Der ist ehrgeizig, egoistisch und hitzig. Als man in Samaria den Herrn Jesus nicht aufnimmt, als er dorthin geht und um Herberge bittet und sie sagen, nee, bekommst du nicht, da sagt er zum Herrn, soll ich Feuer herunter? Nicht wahr? Sollen wir jetzt nicht die alle vernichten? So einer ist der Johannes. Und so einer kann ich fischen. Dessen Netze, Menschenfischernetze, bleiben näher. So kann man die Menschen nicht fangen, indem man sagt, hör mal, weißt du was? Du bist böse. Ich bin gut. Ich hätte es verdient, bei Gott zu sein. So kannst du nicht fangen. Und wenn du gleich Feuer herunterholen willst, nein, das geht nicht. Und jetzt ist die Frage, in diesem Johannesevangelium, wie wird dieser ungeeignete Fischer, ich glaube schon, dass er oft Fische gefangen hat, aber interessanterweise erzählt die Bibel nur von unerfolgreichen, nicht von Misserfolg im Fischefangen, wie dieser zu einem Menschenfischer wird. Und dafür gibt es ein ganz einfaches Rezept, das das Johannesevangelium so deutlich macht. Erst einmal beruft ihn Jesus in den Kreis der 12. Er holt ihn zu sich. Dieser Johannes muss verändert werden, damit er ein Menschenfischer wird. Aber dann beruft er ihn sogar noch in einen engeren Kreis, man könnte sagen in einen Kreis von dreien, nämlich in den Kreis von Johannes, Jakobus und Petrus. Die drei haben ganz besondere Dinge mit dem Herrn erlebt. Zum Beispiel diese Geschichte. Die Auferweckung der Jairus-Tochter in Markus 5, Vers 37. Ich lese gerne nochmal vor, weil das so ein herzzerreißender Vers ist, finde ich. Markus 5, Vers 37. Und erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Sohn, den Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers. Er sieht ein Getümmel und Weinende und Lautheulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachen ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita cum, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Das ist ein bisschen schwach übersetzt hier. Eigentlich ist das Talita cum, Schätzchen, steh doch auf. So ganz liebevoll, weißt du, wie sich ein Vater an das Bett morgens der Tochter setzt und sagt, du, es wird Zeit, zu aufzustehen, steh doch auf. Das hat der Johannes miterlebt, der steht dabei mit offenem Mund, nicht wahr? Er weiß, wer da ist, dass der auch draußen sagen könnte, das Kind ist übrigens wieder gesund und weitergeht. Aber er geht mit hinein, setzt sich an das Bett des Kindes, guckt die Tote sozusagen an und sagt, Schätzchen, steh doch auf. Liebevoll, oder? Sowas wird den Johannes verändert haben. Er war auch mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung, nicht wahr? Wo er auf einmal, wie Schuppen ihm es vor Augen fällt, wer es eigentlich ist, mit dem er da zusammen ist. Dass der Himmel sich öffnet und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und er war auch mit Petrus und Jakobus zusammen in diesem Garten, wo die Jünger beten sollen. Und dann sagt er, drei von euch, euch vertraue ich das an, kommt noch ein Stückchen weiter und betet auch noch mal mit mir. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Und er kommt wieder zurück und sie sind eingeschlafen, die drei und die anderen neun auch. Das alles hatte der Johannes mit seinem Herrn erlebt. Und dann gibt es noch zwei Geschichten, wo es sogar noch enger wird, der Kreis. Da ist er nur mit Petrus alleine. Petrus und Johannes haben zusammen den Auftrag, das letzte Abendmahl vorzubereiten. Wo der Jesus sagt, jetzt sitzen wir hier und hier habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Mahl zu essen. Weil das ist nicht ein Passamahl, wie es bisher immer war. Das ist der Abschied, den ihr von mir feiert sozusagen. Das ist hinblicken auf das Kreuz, dass ich mein Leib und mein Blut für euch hingeben werde. Und er war auch derjenige, der dann am leeren Grab mit Petrus zu dem Grab eilt. Die Frauen haben gesagt, es sei angeblich leer. Und er als erstes unter den Männern sieht, das ist tatsächlich leer. Und wenn ich das noch sagen darf aus seinem Leben, ja, in Johannes 21, als der dort am Ufer stehende sie so komisch anspricht und ihnen sagt, sie sollen doch nochmal das Netz auswerfen und sie so einen Riesenfang haben, da ist er, der sagt, das ist der Herr. Das ist der Herr. Ja, er hat seinen Herrn kennengelernt. Und vor allen Dingen hat er die Liebe des Herrn kennengelernt. Seht ihr? Und deswegen sagt er, ich bin Johannes? Nein, ich bin der, den Jesus lieb hat. Was du und ich auch sagen kann. Und in dieser Liebe wird er ein Menschenfischer. Und bitte lasst euch das sagen. Fangt nicht an mit irgendeiner Evangelisation, mit irgendwelchem Weitergeben von Flyern oder von sonstigen Dingen, wenn ihr keine Liebe habt für die Menschen, oder? Weißt du, du führst die Menschen zum Herrn, die du liebst. Und das macht Johannes hier vor. Ich durfte meine Frau zum Herrn führen. Das war nicht so schwer. Aber ich habe sie erst geliebt und zum Herrn geführt und dann wurde sie meine Frau. Die Reihenfolge ist mir wichtig. Ja. Aber das ist einfach, wenn du jemanden lieb hast, ihn zum Herrn zu führen. Dieser Johannes wird später ganz tolle Sachen machen. Er wird in der Apostelgeschichte gar nicht so sein wie in den Evangelien, wo die Jünger ja mehr oder weniger alle immer wieder versagt haben, nicht wahr? Als sie sagen, jetzt glauben wir im Obersaal, kurz vor der Kreuzigung, jetzt glauben wir, jetzt haben wir alles verstanden sozusagen, sagt der Jesus, ja, ihr habt jetzt alles verstanden. Und man merkt, wie er die Stirn runzelt und denkt, ja, ihr und alles verstanden, gleich werdet ihr mich alle verlassen, nicht wahr? Aber jetzt, als er ihn dann hat sterben und auferstehen sehen, als er diese Liebe gesehen hat, die freiwillig gegangen ist, nicht wahr? Er hat gehört, wie der Jesus in Gethsemane gesagt hat, wen sucht ihr? Mich? Dann nicht, dann renne ich jetzt mal schnell weg, sondern dann lass diese, zum Beispiel den Johannes, gehen und nehmt mich. Die Soldaten fallen wie tot um, als er das sagt. Ich bin es, nicht wahr? Was wäre es gewesen, wenn er einfach durch ihre Mitte gelaufen wäre? Ja, dann hätten sie vielleicht nur noch die 12 Jünger bekommen oder die 11. Nein, aber er sagt, dann nehmt mich und lasst diese gehen, nicht wahr? Das hat er alles erlebt. Und so ist er in der Apostelgeschichte einer, der zum Beispiel den Lahmen an der schönen Pforte heilt mit Petrus zusammen, der das Bekenntnis vor dem Hohen Rat ablegt, wem er jetzt glaubt und wer alleine, in wessen Namen alleine Rettung ist und der die wundersame Haftbefreiung erlebt in Kapitel 5. Sie sind im Gefängnis und ein Engel macht die Tür auf und sie gehen raus. Wenn die Türen offen ist, können Gefangene rausgehen. Der stand da vor den religiösen Führern, bleibt und sagt, ja, wir gehorchen Menschen, aber Gott muss man mehr gehorchen als Menschen, nicht wahr? Und von daher können wir gar nicht, wir können gar nicht anders als von diesem Jesus, der uns so geliebt hat, zu reden. Er ist übrigens auch der dabei ist, die Bibel erwähnt das extra in der Apostelgeschichte 8, als in Samaria auch Menschen gläubig werden und auch den Heiligen Geist bekommen. Wisst ihr, der hatte gebeten, warum? Dass auf Samaria Feuer fällt. Und Jesus gibt ihm die Gelegenheit, dass er erleben darf, wie auf Samaria der Geist Gottes fällt, ja. Der veränderte Johannes. Ist das nicht schön? Und Galater 2 sagt der Paulus über Petrus und Johannes, sie sind Säulen in der Gemeinde in Jerusalem geworden. Ich will es so zusammenfassen. Unser Autor, und wie schön, dass wir einen Moment über ihn nachdenken durften, ist zu einem Liebenden geworden. Das merkt man schon so ein bisschen beim Passafest. Er ist derjenige, heißt es, der ganz nah bei Jesus saß und sich nur sozusagen den Kopf verdrehen musste und sagen musste, wer ist es denn, der dich überliefert? Und man merkt das in seinem Evangelium. Das Thema Liebe ist dort ganz, ganz wichtig und auch in seinen Briefen. Und sogar auch in der Offenbarung, nicht wahr? In diesem ja gewaltigen, mit dem vielen Donner und so weiter. Wie fängt das an? Dem, der uns geliebt hat und uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat, oder? So fängt er an und das betont er. Und er war auch der, den der Herr Jesus sterbend seine Mutter anbefahl. Als er wusste, er würde nicht mehr für seine Mutter sorgen können, sagt er, Johannes, deine Mutter, und der Jünger, heißt es, nahm sie zu sich. Der Jünger, den Jesus liebte. Aber das ist auch der Jünger, der Jesus liebte, nicht wahr? Er wusste sich geliebt und deswegen liebte er zurück. Und der kann ein Evangelium schreiben, in dem ein Schlüsselvers, meine ich, ist der Vers, den ihr, denke ich, alle auswendig könnt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das schreibt Johannes. Unsere zweite Frage, die wir immer wieder erörtert haben, ist, wenn wir so einen Brief oder ein Evangelium vor Augen haben, für wen wurde es denn geschrieben? Wer waren denn eigentlich die, die als erstes zuhören sollten? Wir sollen natürlich zuhören, wir werden viel Gewinn davon haben, aber wer waren die Ersten, die zuhören sollten oder lesen sollten? Und das sagt Johannes auch in seinem Evangelium recht am Ende, Kapitel 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr Glauben leben habt in seinem Namen. Wisst ihr, vor diesem Vers gibt es eine interessante Begebenheit. Da gibt es die Begebenheit mit dem Thomas. Ihr kennt das. Wir nennen den manchmal den ungläubigen Thomas, oder? Aber so ungläubig ist er gar nicht, der ist einfach nur vernünftig. Der sagt, was? Was sagt ihr? Jemand sei aus den Toten auferstanden? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch noch nie passiert. Oder? Ist doch vernünftig, oder? Und er sagt, das glaube ich jetzt erst wenn ich es gesehen habe. Und am nächsten Sonntag ist Jesus wieder da. Und er sagt, komm Thomas, hier, guck, leg deine Hand. Und er sieht Jesus, weiß, dass er es ist und braucht gar nicht mehr die Hand in die Narben legen, nicht wahr? Er weiß, dass das sein Herr und sein Gott ist. Und er sagt das. Und dann sagt der Herr Jesus etwas Beeindruckendes. Er sagt nicht, Thomas, wie konntest du denn nicht glauben? Er gibt ihm ja den Beweis. Die Bibel gibt uns Beweise, die wir brauchen, damit wir glauben können. Aber er sagt dann, glückselig, die nicht gesehen und doch glauben. Und wisst ihr, wer damit gemeint ist? Zum Beispiel die Gemeinde Licht und Leben. Die nicht wirklich gesehen haben, wie Jesus vor dem Kreuz ausgesehen hat. Und nachher, die nicht das gesehen hat. Aber glückselig, wenn ihr glaubt, obwohl ihr nicht gesehen habt. Weil ihr zum Beispiel diesen Bericht von Johannes habt, der schreibt, damit wir glauben und ewiges Leben haben können. Also sozusagen, unser Johannes schreibt für Gläubige, denen Zweifel kommen, oder für grundsätzlich Zweifelnde, die Glauben haben wollen. Und sagt ihnen, ich gebe euch mal die Beweise. Und ihr kennt das, Beweise gibt es wo? Vor Gericht, oder? Niemand wird verurteilt oder freigesprochen ohne Beweise. Und dann werden Indizien gesucht. Was spricht denn dafür, dass es so ist? Und das ganze Johannesevangelium ist letztendlich eine Aneinanderkettung von Indizien. Ich könnte das auch Zeichen nennen. Und ihr wisst, im Johannesevangelium kommen 7 Zeichen vor der Auferstehung und 1 Zeichen nach der Auferstehung Jesu vor. Um zu sagen, ja, das kann man wirklich glauben. Man ist kein Verrückter oder einer, der den Kopf ausgeschaltet hat. Sondern man kann das lesen, sehen und sagen, Ist ja klar. Das ist ja klar. Wenn ein Johannes nicht nach der Kreuzigung sagt, jetzt ist alles vorbei, sondern später in der Apostelgeschichte von diesem Jesus zeugt, dann muss er ihn wirklich gesehen haben, wie er auferstanden ist. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu dem, wofür dieses Evangelium geschrieben ist. Wer sind diese ihr in erster Linie? Ich glaube, dass es eher Nicht-Juden sind. Woran kann man das festmachen? Zweimal findet man bei ihm so eine Erklärung wie, das ist bei den Juden so Sitte. Wem erklärt ihr die Sitte der Juden? Ja, jemand, der nicht Jude ist. Die Brüder haben mir ein bisschen Sinti-Sitten beigebracht. Ich bin nicht Sinto, also muss man mir das erklären, wie das ist. Bin ich sehr dankbar für, nicht wahr? Wenn ich einer von euch gewesen wäre, dann hättet ihr nicht sagen müssen, wie die Sintis das so machen. Dann würdet ihr sagen, ja, das machen wir so. Er erklärt ihnen auch die Geografie. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 4, wenn man diesen Weg nimmt, dann ist der gerade Weg eigentlich durch Samaria. Er musste aber durch Samaria ziehen, heißt es da. Das ist eine Besonderheit, weil die Juden nahmen lieber den Umweg, nicht durch Samaria, aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Aber jedenfalls die Geografie ist, für alle, die es nicht wissen, wenn man in Galiläa ist und nach Judäa will, muss man durch Samaria. Das war so kleiner Geografieunterricht, Erdkundeunterricht für Nichtkundige, die nicht im Land wohnen. Die wussten das natürlich. Und dann natürlich die Bemerkung, dass Johannes immer wieder von den Juden spricht. Er ist doch selbst Jude. Warum spricht er von den Juden? Weil er an Leute schreibt, die keine Juden sind. Sonst hätte er ja sagen können, wir Juden, nicht wahr? Aber er sagt, die Juden, weil die Menschen, zu denen er spricht, wohl keine Juden sind. Also wir können uns sehr angesprochen fühlen. Ihr seid auch alle keine Juden, vermute ich mal. Und ihr seid alle nicht Augenzeugen gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Und beides zusammen heißt, ihr seid angesprochen, nicht wahr? Und was sollt ihr machen? Ihr sollt glauben und ewiges Leben bekommen. Darum schreibt Johannes. Nun, wann hat er denn dieses Evangelium aufgezeichnet? Die Kirchengeschichte sagt, dass der Johannes sehr lange gelebt hat, dass er bis in die Zeit von Kaiser Domitian und dann sogar noch bis in die Zeit von Kaiser Trajans gelebt hat. Und der Trajans ist erst 98 nach Christus überhaupt Kaiser geworden. Also der Johannes muss sehr alt geworden sein. Die Kirchengeschichte sagt, er habe etwa 95 nach Christus in Ephesus das Johannesevangelium geschrieben und dann sei er auf der Insel Patmos verbannt worden, die vor Ephesus so gelagert ist, und habe dort etwa 96 oder 98, so um den Dreh, brauchen wir uns nicht um ein Jahr streiten, die Offenbarung geschrieben. Die Offenbarung sagt aber in Kapitel 1, Vers 9, dass er auf Patmos ist. Also er ist der letzte Evangelienschreiber. Und das werden wir noch ein paar Mal merken. Aber zunächst einmal möchte ich euch diesen Fetzen zeigen. Ihr sagt, was ist das denn? Das ist ein Teil eines Johannesevangeliums. Woher weiß ich das so ganz genau? Das ist griechisch, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Das sind griechische Buchstaben. Aber das könnte ja alles Mögliche sein, wo die reinpassen, nicht wahr? Aber das Schöne ist, Papyrus waren damals sehr wertvoll. Was macht ihr mit einem wertvollen Blatt Papier, wenn ihr den Raum gut ausnutzen wollt? Ihr beschreibt die Rückseite, oder? Und wenn man einen Papyrus heute nimmt über Johannes 18, dann passt Vorder- und Rückseite genau in den Text von Johannes 18. Und dann weiß man, okay, das gibt es doppelt den Hinweis davon, dass das wirklich der Text von Johannes 18 ist. Was ist das Besondere? Dieser Fetzen Papier, Papyrus 52, ist datiert worden auf 125 nach Christus. Und man hat ihn gefunden in Ägypten. Was sagt uns das? Dass nicht, wie die Theologen lange Zeit behauptet haben, die Evangelien 200-300 Jahre vielleicht später entstanden sind und dann irgendeinen Quatsch erzählt haben, konnte ja keiner mehr nachkontrollieren. Sondern 125 nach Christus gibt es schon eine Abschrift in Ägypten. Dann muss das Original ja schon weit früher entstanden sein. 25 Jahre ist für damalige Zeit kein Problem. Ihr müsst dran denken, die Jungen, es gab noch kein Internet, noch keinen Computer und so weiter. Also bis man in Ägypten mit so einem Text ist, das dauert was. Den muss man immer wieder sorgfältig abschreiben und so weiter. Und Ägypten ist weit weg, zur damaligen Zeit. Also, wir haben einen Hinweis, dass es ein sehr altes Dokument ist, das Johannesevangelium. Und dass es tatsächlich, so wie die Kirchenväter sagen, so um 100 entstanden sein muss. Aber wir schauen lieber in den Text selber und dann sehen wir, dass dieses Evangelium erkennbar das letzte, das vierte, auch zeitlich Evangelium ist. Warum ist das wichtig und woran erkennen wir das? Zum Beispiel könnt ihr in Johannes 1, Vers 6 aufschlagen und dann lest ihr, er, Johannes, kam aber. Und Das müsste euch eigentlich überraschen, weil welcher Johannes kam denn? Jeder einigermaßen in der Kinderstunde unterrichtetes Kind weiß doch, dass es zwei Johannes gibt. Eben Johannes den Evangelisten und Johannes den Täufer. Warum sagt er da nicht, Johannes der Täufer kam aber? Nun, wann müsste man das nicht sagen? Wenn jeder schon die Geschichte von Johannes dem Täufer kennt, nicht wahr? Wenn das so offensichtlich ist, oder? Er stellt diesen Johannes der Täufer nicht vor, spricht immer nur von Johannes. Muss er ja auch nicht, weil der andere Johannes ist er selber ja nicht wahr? Keine Frage. Aber dafür andere Personen, der Nikodemus, kommt nicht in anderen Evangelien vor. Und Lazarus, den gibt es in den anderen Evangelien, in Lukas 16, aber das ist ein anderer Lazarus. Und die beiden, die führt er ganz ausführlich ein. Wenn wir Kapitel 3, Vers 1 und 11, Vers 1 lesen, dann sehen wir, die werden ausführlich geschildert, wer sie sind. Wer macht das? Das macht jemand, der nach den drei Evangelisten schreibt und sagt, ich muss euch noch ein paar Personen vorstellen, die anderen nicht genannt haben. Bei den anderen kann ich kürzer sein. Okay? Und außerdem gibt es in Kapitel 21 noch eine kurze Diskussion darüber, ob der Jesus gesagt habe, dass Petrus nicht stirbt vor Johannes. Und diese Diskussion macht nur Sinn, wenn Petrus bereits gestorben ist. Also Johannes erzählt, macht euch keine Sorgen, der Herr Jesus hat gar nicht gesagt, dass Petrus nicht vor mir sterben würde, sondern dass er sterben würde, wann er, Jesus, es bestimmen würde. Nicht wahr? Und nicht, dass er ewig lebt oder sonst irgendwas. Also macht euch keine Sorgen, das Wort Gottes bleibt bestehen. So, wir wissen jetzt, wer geschrieben hat, wem er geschrieben hat und wann er geschrieben hat. Und wir haben verstanden, das ist eine Generation, die das nicht mehr mit Augen gesehen hat, die aber auch glauben soll. Jetzt vergleichen wir das mit den anderen vier Evangelien und die am Freitag da waren, kennen schon meinen Würfel. Den anderen erkläre ich das. Das soll einfach zeigen, dass man von verschiedenen Perspektiven auf eine und dieselbe Sache sehen kann und unterschiedliches sieht. Mein Würfel hier ist jetzt hellblau, dunkelblau und ganz hellblau, um zu zeigen, je nachdem von welcher Seite du drauf siehst und wenn du nur diese Seite siehst, siehst du nur hellblau, nur dunkelblau oder nur mittelblau. Aber es ist ein Würfel. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn Matthäus auf ihn schaut, sieht er was anderes, als wenn Markus ihn schaut, weil er eine bestimmte Perspektive einnimmt. Das ist kein Widerspruch. Das sind keine vier oder drei oder zwei Personen. Das ist eine Person. Warum macht die Bibel das? Weil wir Jesus sozusagen von vier Gesichtspunkten her kennenlernen sollen. Matthäus sagt, er ist der König Israels, der kommen soll. Markus sagt, er ist der Diener, den Gott haben wollte, der alles so tut, wie Gott es haben wollte. Lukas sagt, er ist wahrer Mensch. Er ist wirklich Mensch, so wie du und ich. Ohne Sünde aber. Und Johannes sagt, er ist der Sohn Gottes. Das haben viele Menschen verstanden. Ich habe euch ein Bild auch am Freitag schon gezeigt von dieser Kirche. Da sieht man, es sind vier Figuren auf dieser Kirche. Und man hat den Löwen dort, um zu zeigen, er ist ein majestätischer Löwe aus dem Stamm Davids, wie Matthäus ihn schildert. Hier seht ihr den Menschen, nicht wahr? Kann man kaum sehen, ja, nicht so richtig. Und rechts seht ihr den Adler. Der Adler ist der von oben auf alles hinausschaut und oft in der Bibel ein Bild ist für Gott. Und eben diese vier Perspektiven finden wir sowohl in Hesekiel als auch in Offenbarung. Das ist eine kleine Wiederholung von Freitagabend, aber ich wollte das nochmal sagen, dass uns das einprägt. Die Bibel hat vier Perspektiven, wenn sie auf Gott schaut, weil wir einfach zu klein sind in unserem Denken, um es mit einer Perspektive zu verstehen. Johannes also hat die Perspektive des Sohnes Gottes. Und Johannes hat viel zu erzählen, was die anderen nicht haben. Diese Statistik habe ich auch schon mal gezeigt. Johannes hat 92% Verse, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Damit ist er ganz anders als die anderen drei, als Lukas, Markus und Matthäus. Ich gebe euch ein paar Beispiele und ich gleich die Erklärung dazu. Zum Beispiel finden wir bei Johannes keine Geburtsgeschichte, wie bei Matthäus und Lukas und wie wir das Weihnachten immer lesen, zwei Kapitel lang und die Texte sind so schön. Und es ist schön, das zu sehen, oder? Weil wir dort sehen, der König ist geboren worden und andere Könige müssen ihn ehren und so weiter. Und weil wir sehen, da ist der Mensch geboren und er wird tatsächlich in Windeln gewickelt und so weiter. Aber wisst ihr, Johannes sieht, hier ist der Sohn Gottes Fleisch geworden. Und er sagt, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles war durch dasselbe und nichts war, ist geworden, das nicht durch ihn war. Ja, da brauchst du keine Geburtsgeschichte mehr erzählen, oder? Wenn du so anfängst. Er schildert nicht die Taufe, die bei allen anderen drei Evangelien so wichtig ist. Und die Versuchung in der Wüste, dass der Jesus sich bewährt hat in der Versuchung. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist und nichts mit Sünde zu tun hat. Taufe hat etwas mit Sünde zu tun. Ich mache ein Symbol, dass meine Sünde abgewaschen sind. Nicht durch die Taufe, nur als Symbol. Aber, und Versuchung hat was damit zu tun, dass man sich bewährt. Der Sohn Gottes muss sich nicht bewähren. Nicht wahr? Dann gibt es auch keine Verklärung des Herrn auf dem Berg. Also, er muss nicht gezeigt werden. Warum nicht? Weil 1 Vers 18 sagt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Der braucht nicht verklärt werden. Er ist schon in 1 Vers 18 in diesem Evangelium verklärt. Es gibt auch keine Aussendung der Jünger. Entschuldigung. Die waren auch mal Sünder, aber jetzt sind sie Jünger. Warum gibt es die nicht? Hat er denn die Jünger nicht ausgesandt im Johannesevangelium oder will er sie bei sich behalten? Nein, aber hier ist die Vorgehensweise mehr, sie zu prägen durch Einzelgespräche, dadurch, dass sie nah bei ihm sind. Das, was mit Johannes passiert ist, er sieht den Herrn Jesus nah und dann packt ihn die Liebe und in dieser Liebe geht er raus. Das ist das Motto im gesamten Johannesevangelium. Immer wieder finden wir im Johannesevangelium Einzelgespräche. Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 9, Kapitel 13, 14, 15, 16 und dann dieses Gebet, 17 und Kapitel 21 mit Petrus. Also das halbe Johannesevangelium ist, Menschen einzeln zu prägen. Wenn du willst, dass dein Kind so wird wie du, dann rede viel mit ihm. Sei ihm nah, nicht wahr? Das ist die beste Voraussetzung, oder? Du kannst Predigten halten, aber das ist nicht so wirksam in diesem Fall. Es fehlen auch völlig die Gleichnisse. Gleichnisse sind ja Begebenheiten, die göttliche Wahrheiten in menschliche Realitäten umsetzen, damit wir sie besser verstehen. Die fehlen hier, warum? Weil sie durch was anderes ersetzt werden, durch die berühmten Ich-Bin-Worte, nicht wahr? Statt ihr seid wie, zum Beispiel, ich erkläre euch das mal, ihr seid, wenn ihr Gnade bekommt, so und so, ich bin so, nicht wahr? Das ist hier das Thema. Und im Johannesevangelium finden wir auch keinen Kampf im Gethsemane, weil er schon vorher gesagt hat, ich werde das tun, was der Vater gesagt hat. Und im Johannesevangelium sagt er dem Petrus, Petrus, stecke das Schwert weg. Soll ich denn nicht den Willen des Vaters erfüllen? Ist ja selbstverständlich. Er sagt hier, ich und der Vater sind eins. Ja, was finden wir bei Johannes, was wir bei den anderen nicht finden? Wir finden Zeichen. Und das sind diese Beweise, von denen ich sprach. Das sind Indizien. Zeichen, die uns zeigen, er ist wirklich das, was Johannes behauptet, dass er sein soll. Wir finden die Unterhaltung mit den Einzelnen, das habe ich schon gesagt. Mit der Samariterin hatte ich das eben auch gesagt in Kapitel 4. Mit dem Blindgeborenen Kapitel 9. Wir finden die Fußwaschung. Die Fußwaschung als ein Symbol für was? Für demütige Liebe, oder? Da kniet er sich nieder und 7 Sachen werden beschrieben, was er alles macht, um die Füße zu waschen, oder? Und dann steht er auf und sagt, wenn ich das tue, dann müsst ihr das auch tun, oder? Das passt zu Johannes, oder? Zu dem Jünger, der sagt, ich bin geliebt. Die Unterhaltung mit Petrus zur Wiederherstellung des Petrus, auch die eine. So, was will ich sagen? Johannes hat also ganz offensichtlich eine ganz andere Perspektive, aber die nicht ein Widerspruch ist, sondern die ergänzt, was die anderen sagen. Er hat ein anderes Thema, er redet über das Wesen Gottes und das Wesen des Gottes, das hat viel mit Liebe zu tun. Er konzentriert sich geografisch auch mehr auf Judäa, er konzentriert sich auf einzelne Personen und die Art seiner Schilderung ist, dass er oft die Dinge, die in den anderen ausführlich geschildert sind, nur knapp schildert, zum Beispiel die Speisung der 5000, aber viel ausführlicher die Bedeutung dessen, nicht wahr? Das ist Johannes. Ja, Zeitschiene ist ein gutes Stichwort. Ich muss auch sehen, dass ich mit meiner Zeit hinkomme. Ich muss gleich etwas weglassen. Ich habe gehofft, dass ich alles schaffe, aber das geht wohl nicht. Ich wollte euch ganz kurz zeigen, wie die Zeitschiene im Johannesevangelium verläuft. Das ist nämlich ganz interessant. Im ersten Kapitel, also nach dem der Einleitung, die Einleitung fängt mit der Ewigkeit an, nicht? War im Anfang. Wir hatten jetzt letztens Hauskreisen, da habe ich gefragt, wann war denn dieser Anfang? Dann sagte jemand, ja, bevor das Universum entstanden ist, muss ja so sein. Ja klar, im Anfang. Ja, aber wann war das denn? Jetzt sag mal in Zahlen, wann das war. Naja, was war denn da? Ja, nichts, gar nichts. Ja, wann ist dann der Anfang? Ewigkeit, oder? das können wir nicht greifen als Menschen. So fängt Johannes an, aber dann kommt er schnell zu drei Tagen in Kapitel 1, Vers 19 bis 2, Vers 11. Die schildert er mal so exemplarisch. Und dann kommen nur noch als Zeitorientierung Feste. Und am eindrücklichsten sind die Passafeste, weil von denen wissen wir, dass es drei gibt und dass sie hintereinander gefeiert wurden, wo der Herr Jesus da war. Also wenn 29 richtig ist, dafür verbürge ich mich nicht, aber das könnte gut sein, dann ist das nächste Fest natürlich 30 und das übernächste Fest 31. Und das letzte Fest ist das Fest im Obersaal, was sie feiern vor der Kreuzigung. Nur aus Johannes übrigens wissen wir, dass der Jesus drei Jahre öffentlich gedient hat. Aus den anderen Evangelien könnten wir das nicht so nehmen, weil nur er diese Gliederung sozusagen von Passafest zu Passafest hat. Er fängt mit Passafest an und hört mit Passafest auf. Und was ist Passa? Passa ist, siehe das Lamm Gottes, oder? So sagt es zumindest Johannes der Täufer. Siehe das Lamm Gottes. Johannes sagt, wer er ist. So, das war die Zeitschiene. Da habe ich euch ein paar wirklich nur Versfetzen sagen, von dem, wie es wichtig ist für Johannes und in diesem Evangelium zu sagen, dass er der Sohn Gottes ist. 1 Vers 18 zum Beispiel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Johannes sagt in 1 Vers 34, ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dann tritt er auf im Tempel und sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er ist der eigentliche Besitzer dieses Hauses, sein Vater. Dann geht es um ewiges Leben und er sagt, mein Vater gibt ewiges Leben und ich gebe ewiges Leben. Der Frau am Jakobsbrunnen erklärt er, mein Vater sucht Anbeter. Seht ihr, er weiß, wie Gott ist, weil er sein Sohn ist. Dann gibt es drei ausführliche Diskussionen in Kapitel 5, in Kapitel 8 und in Kapitel 10 über Vaterschaft. Wer ist denn dein Vater? Sie sagen so nebenbei, wir wissen nicht, wer dein Vater ist. Du bist ja offenbar in Hurerei geboren. So nebenbei mal gesagt. Aber er sagt ihnen was anderes. Er sagt, in Kapitel 5 steht, dass er Gott seinen eigenen Vater nannte und dass er damit Gott, sich selbst Gott gleich machte. Benutzt so einen Vers zum Beispiel gegenüber Moslems. Die sagen, wie kann Gott denn einen Vater haben? Wie kann Gott einen Sohn haben? Hier steht es, die Juden haben das verstanden. Wenn jemand sagt, ich bin Gottes Sohn, dann ist er Gott selber. Nicht wahr? Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater werde, so würdet ihr mich lieben. Er wusste, wie Gott ist. Und Gott würde Liebe in ihre Herzen geben. Aber sie hatten Satan, den Vater der Lüge, zum Vater, nicht wahr? Und deswegen liebten sie ihn nicht. Aber er, Jesus, war gesandt von seinem Vater. Und er sagt in Kapitel 10, ich und der Vater sind eins. Und in dem Kapitel steht auch, dass der Vater ihm Vollmacht gegeben hat, sein Leben zu geben, zu opfern für andere. Beim Wunder der Speisung der 5000, bei der Auferweckung des Lazarus, immer gibt der Herr die Wunder, die er dort macht, die Ehre für die Wunder dem Vater. Bei Lazarus, meint ihr nicht, er hätte vor dem Grab einfach stehen können und sagen können, Lazarus, komm raus. Aber es steht im Text, dass er vorher betete. Als ob er nochmal allen klar machen wollte, da ist mein Vater. Ich und mein Vater, wir wirken gemeinsam, nicht wahr? Und in Kapitel 12, als die Griechen ihn suchen und ihn sehen wollen, da sagt der Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kann der Himmel nicht schweigen. Da reißt der Himmel auf und sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. Nicht wahr? Sind das ein paar Beispiele dafür, dass wir sehen, hier ist wirklich Vater und Sohn gemeinsam geschildert, ja? Wie Gott, der Vater, mit seinem Sohn geht. Ich gehe ein bisschen weiter, weil die Zeit fortgeschritten ist. Aber das hatte ich schon gesagt, 20 Vers 31, das alles ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Nicht wahr? Das wird in diesem Evangelium ganz besonders bezeugt. So, ich habe euch mal Stellen rausgeschrieben aus Matthäus, Markus und Lukas. Das sind alles Stellen, wo in Matthäus, Markus und Lukas gesagt wird, dass er Gott ist. Also nicht, dass ihr denkt, Matthäus, Markus und Lukas wussten das gar nicht, wie manche Theologen sagen. So ein Blödsinn steht ausdrücklich da. Das ist nur nicht ihre Hauptperspektive. Wisst ihr, ich sehe auf diese Seite auf den Würfel, ich sehe, dass die hellblau ist. Ich weiß, dass es da eine andere Seite gibt, die ist dunkelblau. Und ich erwähne das auch mal kurz, aber das ist nicht mein Thema, deswegen gehe ich da wieder weg. Nicht wahr? So oft reden die davon, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Aber so oft redet Johannes davon. Nicht wahr? Ihr könnt das alles nachkontrollieren, aber ich habe es eigentlich nachgelesen. Also das ist tatsächlich so. Das ist offensichtlich, nicht wahr? Wer welches Thema hier hat, oder? Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, der Johannes sah ihn also nur als Gott, aber nicht als Mensch oder nicht als Diener oder nicht als König. Na, ich habe die anderen Stellen auch nochmal aufgeschrieben, ein paar jedenfalls, wo deutlich wird, dass er auch der Menschensohn ist, dass er auch der gehorsame Diener ist und dass er auch der Messias ist, der Christus, der König. Ganz am Anfang muss das Nathanael sagen, nicht wahr? Da muss er erkennen, du bist ja der Messias. Und am Anfang fragen sie, ja, ist der denn etwa der Messias, nicht wahr? Ja, schau doch selber, ob er der ist, nicht wahr? Also, auch Johannes hat die anderen Perspektiven, weiß, welche Farben auf der anderen Seite des Würfels sind. Trotzdem, er konzentriert sich darauf. Ich möchte es so sagen, das Johannesevangelium wurde geschrieben, damit wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Das Johannesevangelium wurde geschrieben, damit wir glauben, dass er der Christus ist. Und das Johannesevangelium würde überhaupt geschrieben, damit wir glauben. Oder? Und deswegen gibt es im Johannesevangelium ganz präsent, ganz dominant diese sieben Zeichen. Diese sieben Zeichen, die beweisen, dass er nicht nur einfach redet, dass er der Sohn Gottes ist, sondern dass das wirklich ist. Und in Kapitel 5, Vers 36 sagt er, ich habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Johannes hatte schon gesagt, dieser ist der Sohn Gottes. Denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Wollen wir uns diese Werke anschauen? Ja, schauen wir uns die sieben Zeichen an. Wasser wird zu Wein bei der Hochzeit von Kanaan. Ein königlicher Beamter wird geheilt. Ein Kranker, ein Gelähmter am Teich Bethesda wird geheilt. 5000 werden gespeist. Das ist übrigens das erste Zeichen, was auch in den anderen vorkommt. Jesus geht auf dem Wasser, See Genezareth, kommt auch noch bei Matthäus und Markus vor. Die Heilung des Blindgeborenen kommt nirgendwo anders vor. Die Auferstehung des Lazarus, das ist der Höhepunkt. Und dann nach der Auferstehung noch das Wunder des Fischfanges am See Tiberias. Was heißt Wasser zu Wein? Was war die Aufforderung vorher? Herr, Sie haben keinen Wein mehr, sagt Maria. Und was sagt der Herr? Ein ganz hartes Wort, oder? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Warum sagt er das? Um ein Zeichen zu setzen, dass er seinem Vater gehorcht und nicht seiner irdischen Mutter. Er macht dann nachher Wein, nicht wahr? Alles wird gut. Aber dieses Zeichen ist, wer ist dein Vater? Wem gehorchst du? Das zweite Zeichen, da ist einer tot und der Herr Jesus kann mit seinen Worten ihn lebendig machen. Er ist die Auferstehung des Sohnes, nicht wahr, sozusagen, verkörpert er. Der Vater ist ganz fertig, sein Sohn ist todkrank und der Herr macht ihn wieder gesund. Das dritte Zeichen, die Heilung am Teich Bethesda, da wird so sehr betont, dass er 37 Jahre, nicht wahr, da auf Heilung wartete. Und jetzt kommt Jesus vorbei und für Jesus ist Zeit kein Problem. Also kein Arzt übernimmt einen Fall, wo 37 Jahre Ärzte versucht haben, Heilung zu bewirken, nicht wahr? Der sagt, nee, gehen Sie mal zu meinem Kollegen, nicht wahr? 37 Jahre, da kann ich nichts mehr machen. Jesus kommt vorbei und die Leute sagen, es ist Sabbat. Und er sagt, nein, jetzt ist die Zeit, wo ich heile, nicht wahr? Viertens, die Speisung der 5000. Das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel gesandt ist. Er ist das Brot, er selber. Auf dem See Genezareth. Wer ist das da, der auf dem Wasser läuft? Wer ist das? Das ist Ich Bin. Das ist Jahwe des Alten Testamentes. Das ist Gott. Denn ich kann nicht auf Wasser laufen. Und ihr auch nicht. Wenn es nicht gefroren ist. Der Blindgeborene, das Zeichen an den Blindgeborenen, was kommt an? Er wird geheilt und dann wird er gefragt, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er sagt, natürlich weiß ich, dass das, was mit mir passiert ist, nur ein Sohn Gottes machen kann. Sag mir, wer es ist. Ja, der vor dir steht. Ja, dann glaube ich. Oder? Die Auferstehung des Lazarus. Vater, ich wusste, dass du mich immer erhörst. Ja, zum Ende nochmal diese Abhängigkeit in den Zeichen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er macht das, was der Vater will. Vielleicht diese kleine Zusammenfassung hier noch. Wasser in Wein zu wandeln bedeutet, dass jemand wie ein großer Chemiker ist. Er hat alle Macht über die Substanz, nicht wahr? Also aus Wasser Wein zu machen, das hat noch kein Chemiker geschafft. Den todkranken Sohn zu heilen, bedeutet, von der Ferne zu heilen. Das ist hier auch noch das Besondere, nicht wahr? Er sagt ja nur einfach, genauso, er ist gesund, nicht wahr? heißt, dass er Macht über den Raum hat. Dass er den Gelähmten nach 37 Jahren heilen kann, heißt, dass er Macht über die Zeit hat, nicht wahr? Das ist für ihn völlig unerheblich. Dass er 5000 speisen kann mit so wenig, heißt, dass er Macht über Menge hat. Dass er auf dem Wasser wandeln kann, zeigt, dass er Macht über die Natur hat. Dass er den Blindgeborenen heilen kann, zeigt, dass er das Unglück, was offenbar unvermeidlich ist, was sozusagen uns angeboren ist, wie die Sünde, dass er das heilen kann. Und dass er natürlich einen Toten aus dem Grab ruft, als ob der da nur sich versteckt hätte. Komm raus, Lazarus, zeigt, dass er Macht über den Tod hat. Ich glaube, wir sollten diesen Zeichen glauben. So, jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken und ein bisschen weiterblättern werden, weil sonst komme ich morgen nicht nach Heukelbach pünktlich. Ich lasse ein bisschen die Gliederung aus. Ich glaube, ihr kennt euch damit aus. Habt das schon gehört und ein bisschen Gliederung habe ich schon gesagt. Ich will noch kurz auf die Schlüsselworte zu sprechen kommen. Ein Schlüsselwort 98 Mal im ganzen Johannes-Evangelium ist das Wort Glauben. Wenn hier einer sitzt, der sagt, ich glaube das alles nicht, ich möchte dich bitten, unterhalte dich mit dir, Brüdern, und hör ihren Argumenten zu. Sie haben Argumente, sie sagen nicht nur einfach, naja, wir sind einfach so dumm, deswegen glauben wir es. Es gibt gute Argumente, nicht wahr, in der Schrift. Lest das nach. Wie eine Urteilsverkündigung, wo man auch sagt, ja, aber wie kommt er denn darauf, der Richter? Ja, der hat das Indiz geprüft, jenes Indiz geprüft. Es ist wahr. Nur so ist es zu erklären. 98 Mal das Verb Glauben. Und wie oft kommt das Hauptwort, der Glaube, vor? Kein einziges Mal. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe nachgelesen. Kann man ja im Griechischen. Der Glaube kommt nicht vor. Versteht ihr, was Johannes sagen will? Glauben ist etwas Aktives. Nicht, ich habe den Glauben, ich habe da irgendwo sowas unterschrieben, Christian hat mir das gegeben, das sollte ich unterschreiben, dass ich das jetzt glaube und jetzt gehöre ich ihm dazu. Nein, Glaube ist Tun. Nicht irgendwie so Glaubensbekenntnis ablegen, wir stehen dahinter, das ist ein Blatt Papier oder so. Wir haben nicht irgendwo eine Leitlinie und der laufen wir nach, sondern wir glauben aktiv an jemanden, oder? Das Schlüsselwort Glauben, das Schlüsselwort Lieben, ich habe schon ein bisschen dazu gesagt. 44 Mal kommt es vor, und zwar in jeder Form. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn. Das ist ganz wichtig. Gott, der Vater, liebt die verlorenen Menschen, 3 Vers 16. Und Gott, der Vater, liebt auch alle Nachfolger. In diesem wunderbaren Gebet in Kapitel 17 befiehlt der Sohn nicht nur die 11 Jünger, die übrig gebliebenen, dem Vater an, sondern alle, die durch ihr Wort zum Glauben gekommen sind, sagt er dort. Also uns. Gott liebt Vater, Sohn, die Jünger und alle Nachfolger. Der Sohn liebt den Vater. Das sagt er mehrmals, nicht wahr? Nicht nur, dass er geliebt ist, sondern dass er auch den Vater liebt. Und der Sohn liebt auch uns. Da er die Seinen liebte, heißt es in Johannes 13, Vers 1, liebte er sie bis ans Ende oder bis ans Ziel, bis er zum Kreuz gegangen ist. Und darüber hinaus natürlich, weil er hat ja schon vorher für sie gebetet. Und es gibt ein Gebot, im Johannes-Evangelium. Ihr kennt das alle? Johannes 15, 33 oder 34. Dieses neue Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Nicht wahr? So muss es sein. Ich weiß nicht, was ihr hier für Gemeindeordnung habt. Ich weiß nicht, welche Lehre ihr im Einzelnen habt. Vieles habe ich gehört, das scheint gut zu sein. Ich bin ganz zufrieden und ich hoffe, ihr auch mit mir, dass wir in der Lehre übereinstimmen. Aber wisst ihr, entscheidend ist, ob ihr dieses Gebot haltet, dass ihr einander liebt. Aber jetzt nicht so liebt, dass ihr nur immer schön beieinander klucken wollt, sondern dass ihr auch euren Kreis vergrößern wollt, dass ihr die anderen liebt, die draußen noch sind. Ja, ein Armin Mauerhofer hat dieses Johannes-Evangelium das Evangelium der Liebe genannt. Ja, und dann gibt es das Wort Zeugen. Ich habe euch das schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Zeugen, Zeugnis und so weiter. Insgesamt 47 Mal. Und ihr merkt, es gibt genügend übereinstimmende Zeugnisse darüber, Gott hat es besiegelt, dieser ist mein Sohn, der opfert sich für euch, so sehr habe ich euch lieb und den könnt ihr glauben. Gott hat sich dieser Welt bezeugt, wenn du sagst, ja Gott kann man ja gar nicht wissen, wie er ist. Doch, du kannst es wissen, sein Sohn ist dir gewesen. Du kannst ihn anschauen. Man konnte ihn anschauen und jetzt kannst du es nachlesen, wie herrlich er ist. Aber wir müssen diesem Zeugnis glauben und wir müssen von ihm zeugen. Ihr und ich, jeder an seiner Stelle, jeder mit seinen Gaben, die er hat, die unterschiedlich sein werden. Aber wir dürfen Zeugnis davon geben, dass das Zeugnis hier im Johannes-Evangelium war. Wir glauben ihm. Ja, mein Flugzeug fliegt. Ich möchte enden damit, Glaubt und bezeugt Jesus Christus, den Sohn Gottes, und tut das einfach, weil ihr ihn lieb habt und weil er euch lieb hat. Amen. Ja, stehen wir doch mal auf zum Gebet, soweit wir können. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du mich geliebt hast, dass du uns geliebt hast, dass alle, die an dich glauben und hier stehen, dass ich von ihnen weiß, dass du sie lieb hast und dass das das Größte ist. Was Größeres könnte ich nicht von mir und von ihnen sagen, als dass du uns liebst und dein Leben für uns hingegeben hast und so sicher ist, dass du der Sohn Gottes bist, so bezeugt, dass wir glauben dürfen und dass es gar nicht schwer ist zu glauben. Bitte schenk, dass deine Liebe mehr in unseren aller Herzen sich ausbreitet, dass wir mehr dich sehen als den Sohn Gottes, der uns die Herrlichkeit eines liebenden Vaters gezeigt hat, der uns immer wieder sagte, ich und der Vater sind eins und wir lieben die Welt und die Jünger und die, die durch ihr Wort an mich glauben. Danke, Herr, dass das so ist. Danke, dass du liebst bis zum Ende und das Ende ist die Ewigkeit. Danke, dass du von daher kommst und dahin gegangen bist und uns auch zu dir nehmen willst eines Tages. Ich möchte dir meine Geschwister hier anbefehlen, bitte segne diese Gemeinde, dass eine Gemeinde von Licht und Leben und auch von Liebe ist, die dich trägt und die deinen Namen weiter bezeugt. Amen.